Alle sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der heutige Predigttext steht im Brief an die Römer im 5. Kapitel. Und dort heißt es: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Liebe Gemeinde, warum müssen wir leiden? Diese Frage stellen sich Menschen seit Anfang der Welt und Anfang des Glaubens. Dem klagenden und fragenden Hiob antwortet Gott sinngemäß: Es geht beim Leiden nicht um Schuld und Strafe. Es geht um Gottes Größe und sein Geheimnis, das ein Mensch oft nicht verstehen, aber in Demut, in Klage und Lob annehmen kann. Paulus, der viel gelitten hat, antwortet sich und denen, die nach dem Leid fragen: Wer leidet, ist Christus nahe. Wer schwach ist schwach wie unser Herr. Gott straft nicht als Rächer, er ist Helfer. Gott kann nur Gnade. Mit beiden Antworten gibt sich die Dichterin Christine Lavant nicht zufrieden. Zwar kennt sie diese Antworten, hat sie oft gehört in ihrer Kirche und nimmt sie auch aufrichtig zur Kenntnis, aber sie sucht nach mehr. Christine Lavant wird 1915 als neuntes Kind in eine bettelarme, streng katholische Bergarbeiterfamilie im Lavanttal in Kärnten geboren. Sie ist von Kindesbeinen an sehr krank, vor allem wegen ihrer Mangelernährung. Und dazu kommt noch eine Lungentuberkulose. Erste Gedichte werden von einem Verleger abgelehnt. Lavant will sich das Leben nehmen, so enttäuscht ist sie. Und freiwillig geht sie als 20-Jährige mit schweren Depressionen in eine Heilanstalt. Und dafür muss sie sich selbst als irre bezeichnen, damit sie dort überhaupt aufgenommen wird. Jemand schreibt später über sie: Sie starb mehr, als sie lebte. Sie war tapfer. Und etwa ab dem 35. Lebensjahr veröffentlichten Zeitung und Bücher nach und nach Verse, Gedichte und Psalmen von ihr. In dunklen Bildern benennt sie ihre Krankheit, ruft nach Gott und klagt ihn bitter an. Sie ist erschüttert über sein Schweigen. Voller Zorn schreibt sie an Gott: Vergiss dein Pfuschwerk, Schöpfer, sonst wirst du noch zum Schröpfer. Oder sie will sich nicht gefallen lassen, was Gott ihr antut. Du hast mich aus aller Freude geholt, aber ich werde dennoch genau, ganz genau, nur so lange darunter leiden, als es mir selbst gefällig ist, Herr. Nach dem Krieg erhält sie zahlreiche Literaturpreise. Und sie stirbt 1973 mit 68 Jahren. Die Dichterin wird nach ihrem Tod beinahe vergessen. Dann aber, Mitte der 80er, verkündet der weltberühmte österreichische Dichter Thomas Bernhard kurz vor seinem Tod Folgendes, dass die Gedichte dieser Frau gelesen werden müssen, denn sie sei eine große Dichterin. Und dadurch werden ihre Texte wiederentdeckt. Und auf einmal liest man auch andere Töne von ihr, nicht nur Anklagen, sondern anrührende Briefe. Und darin steht: Gibt es eine Hilfe unter uns Menschen? Es muss sie geben, wenn auch nur Notbehelfe. Aber wir müssen jeden Tag mindestens einen Strohhalm aus der Erde stampfen, um ihn einem Ertrinkenden hinzuhalten, auch wenn uns selbst das Wasser schon in den Mund rinnt. Um es noch einmal ganz klar zu sagen, Kreaturen meiner Art, die sich erst entkrampfen müssen, um endlich eine Mitte zu bekommen, welche kein Knoten ist, brauchen als erstes und wichtigstes einen Menschen, der in ihnen Ehrfurcht und Vertrauen auslöst. Ich brauche einen Menschen, bis ich Gott habe. Und schwer ist es, den Funken zu erhalten, das Mindestmaß an Wärme, ohne welche nicht einmal mehr Mitleid vorkommen kann. Das sind aus tiefstem Gefühl kommende Worte. Hier spricht eine an Körper und Seele Leidende, die sich einfach nicht aufgeben will. Sie bettelt geradezu um Menschen, um ihr Mitleid, um ein Mindestmaß an Wärme. Und schreibt dann diesen großartigen Satz: Ich brauche einen Menschen, bis ich Gott habe. Was würden Hiob, Jesus und Paulus zu diesem Satz sagen? Ich brauche einen Menschen, bis ich Gott habe. Ich glaube, ihnen treten die Tränen in die Augen vor tief empfundenem Mitleid mit dieser Frau und jedem Menschen, der oder die ihr Leid überwinden will. Paulus selbst schreibt ja: Wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wohl richtig, aber woher kommt die Geduld aus der Bedrängnis? Woher kommt das, was mich nicht zu Schanden werden lässt, bei allem, was Menschen sich und anderen antun oder ihnen angetan wird an Leid, an Körper und Seele? Und das will die Dichterin wissen, die ja streng katholisch aufgewachsen ist und sich nicht zufrieden gibt mit den Antworten, die ihre Kirche ihr anbietet, manchmal zu glauben verordnet. Sie selber antwortet sich über alle Antworten der Bibel hinaus mit dem schönen Satz: Ich brauche einen Menschen, bis ich Gott habe. Oder wie es eine andere Dichterin geschrieben hat: Würde mir nur ein Mensch sagen, ich liebe dich, ich würde sofort anfangen, an Gott zu glauben. Wer Gott verloren hat bei all seinen Fragen, braucht Menschen, die ein wenig von dem zeigen können, was Gott ja auszeichnet: die Liebe. Liebe ist nicht das Ende des Leids. Liebe ist der Anfang der Geduld im Leid. An der kleinen, alltäglichen, oft ganz unaufgeregten und stillen Liebe von Menschen haben sich noch alle festgehalten, die sonst keinen Halt mehr wussten. Das fängt an bei den Psalmdichtern im Alten Testament. Das weiß Jesus, der selbst zweifelt und darum mitfühlen kann mit Mühseligen und Beladenen. Paulus weiß es natürlich, als er eindringlich schreibt: Einer trage des anderen Last. Und wenn es einen Sinn gibt auf Erden, der überall und jederzeit gilt, dann ist es die Liebe. Der andere Mensch, der manchmal so etwas wie die Hölle sein kann, kann eben auch der Himmel auf Erden sein. Lassen Sie mich darum bitte noch einen Satz eines Dichters nennen. Dichter stehen ja nicht unbedingt so im Verdacht, wie manchmal wir Pfarrer unbedingt Gott und die Bibel beweisen zu wollen. Martin Walser schreibt, es gibt das Paradies, zwei füreinander. Es gibt die Hölle, einer fehlt. Liebe ist nicht das Ende des Leids. Liebe ist der Anfang der Geduld im Leid. Weil Liebe nicht einfach nur schön und hilfreich ist, sondern noch etwas ganz anderes. In der Liebe übertrifft die Welt sich selber. In der Liebe ahnen wir Gott. In der Liebe ahnen wir Gott, auch wenn wir ihn längst nicht mehr verstehen. Auch wenn es vielleicht Antworten gibt auf die Frage, warum müssen wir leiden, wird diese Frage nie verstummen. Menschen können Gott nicht in Ruhe lassen und müssen ihn immer neu an dem messen, was er uns in der Taufe verspricht. Fürchte dich nicht. Menschen werden auch ungern Antworten übernehmen, die andere ihnen geben. Wir sind mündig, wir denken nach, wir zweifeln an Vorgegebenen, auch wenn es aus einer kirchlichen Lehre kommt. Zweifel sind immer erlaubt. Zweifel gehören zum Salz des Glaubens. Unser eigenes Denken und Empfinden auch. Wenn ich leide, werde ich Gott und die Welt fragen, warum. Und ich werde vielleicht lange brauchen, um überhaupt den Saum einer Antwort zu finden. Wo Gott schweigt oder zu schweigen scheint, wo mir Klarheit und Sinn fehlen, da bin ich nicht alleine, sondern in Gemeinschaft mit vielen, die lange gefragt und gesucht haben. Gott ist auch schon meine Suche nach ihm. Auf dem Weg dahin stärkt mich die Liebe. Und wenn ich alle Liebe, die mir auf dem Weg begegnet, aufsammle, wie kleine Früchte und bunte Blumen, dann kann ich eines Tages hoffentlich sagen, auch in seiner Güte ist Gott oft unbegreiflich. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.